Ich beginne jetzt einfach mal mit der, sagen wir mal, mit der allgemeingültigen Übersetzung und gehe dann nachher darauf ein, bin auf die einzelnen Verse. Darum, also 2. Korinther 4, 1 bis 6, mit dem fange ich jetzt einmal an und der Gerhard wird dann den zweiten Teil machen. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also soweit jetzt erst einmal die Verse 1 bis 6. Und ich will versuchen, da einfach ein paar Gedanken zu sagen, die ich ja, mir ein bisschen überlegt habe. Paulus spricht ganz im Anfang gleich von der Barmherzigkeit Gottes. Ja, barmherzig war er, als er Paulus ja von einem einem falschen Weg eigentlich bewahrt hat, beziehungsweise, dass er umgekehrt ist. Wir kennen alle die Geschichte von Paulus, von seiner Bekehrung vor Damaskus. Und Gott hat ihn ja praktisch umgekrempelt um 360 Grad. Und von dieser Barmherzigkeit spricht er, und er meint nicht nur sich, sondern er meint natürlich auch die, die bei ihm sind. Also das heißt, Titus ist dabei und der Timotheus ist auch dabei. Und es gilt natürlich auch für uns, dass Gott uns barmherzig ist. Und er weiß, Paulus weiß, Jesus hat ihn von seiner Verblendung befreit und hat ihm einen Auftrag gegeben. Und er will gehorchen und wird darum nicht müde. Im Griechischen kann man das Wort müde auch ein bisschen anders übersetzen. Das heißt entmutigt oder ängstlich. Also er ist nicht entmutigt und er ist auch nicht ängstlich. Gleich eine Frage zu Anfang, wie ist das mit uns? Ja, wir haben alle die Barmherzigkeit Gottes erfahren, indem wir Jesus angenommen haben. Und jetzt ist jede Begegnung mit anderen Menschen, ist ja dann doch immer die Frage, ja, haben wir noch den Mut, etwas zu sagen? Aber es geht auch oft nicht einmal um Sagen, sondern um das, dass wir unseren Glauben leben. Und sind wir mal ehrlich, also ich gehe jetzt von mir aus, es gibt bei manchen Menschen, wo ich denke, ach du liebe Zeit, also bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Also die kommen, auch wenn du da manches schon gesagt hast und, ja, und ihnen versucht hast, das klarzumachen, dass Gott Liebe ist, das prallt an denen ab und dann, ja, dann wird man manchmal vielleicht schon auch mutlos, wenn mein Gegenüber nichts von Gott wissen will. Oder ich habe jetzt schon so lange für jemand gebetet, vielleicht schon Jahre, und es tut sich absolut nichts. Werden wir da nicht manchmal auch müde und matt und ja, denken, es hat ja doch keinen Wert? Ich selber war ja lange Jahre in der Jugendarbeit tätig, in erstem Kindergottesdienst, dann später dann nachher Jungschar, Mädchenkreis, dann Mitarbeiterkreis. Und ich muss euch sagen, wenn ich so zurückblicke, dann denke ich manchmal auch, ja, was hat es gebracht, dein Einsatz? Was war? Ich meine, ich wusste mich jederzeit praktisch beauftragt von Gottes schon. Aber man denkt dann über die Leute, die einem dann eben doch nahe sind, über sie nach. Und ich weiß, dass eben jetzt, nachdem ich nach vielen Jahren den einen oder den anderen wieder getroffen habe, ja, wo stehen sie? Hat das wirklich was bewirkt? Und es gibt natürlich auch welche, die in der Zwischenzeit verstorben sind. Ja, etliches Jahr jünger waren als aber ich. Aber das hat mich auch unheimlich bewegt. Habe ich genügend, ja, von der Gottesliebe ihnen erzählt, dass sie es haben mitnehmen können in die Ewigkeit? Das sind alles so Fragen, die einem dann durch den Kopf gehen. Aber Paulus sagt ganz klar, weil ich jeden Tag von der Gnade Gottes lebe, deshalb kann ich gar nicht anders. Ich muss das einfach weitersagen. Dann schreibt er die andere Übersetzung, Vers 2. Wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die wir uns schämen müssten. Wir täuschen niemanden und verdrehen auch nicht Gottes Botschaft. Im Gegenteil, wir sind Gott verantwortlich und verkünden frei und unverfälscht seine Wahrheit. Das ist unsere Selbstempfehlung. Und jeder, der auf sein Gewissen hört, wird mir Recht geben. Ja, was ist im Augenblick in unseren Tagen? Fake News in Zeitungen, im Fernsehen. Wir hören von dem Fake News, ja, das ist eigentlich jetzt das eigentlich beinahe ein Schlagwort geworden. Was ist, sind Fake News? Wir wissen es alle, falsche Nachrichten. Oder vielleicht ganz falsch, vielleicht manchmal nicht, aber gefälschte Nachrichten. Wir erleben das mit diesen, die Fakten werden verändert, so wie es der andere vielleicht hören will oder wie ich mir das vorstelle, so müsste es eigentlich sein. Die Wahrheit wird vielfach verdreht und wir sind erschüttert, dass viele Menschen tatsächlich auf solche Fake News hereinfallen. Paulus sagt mit einem unwahrscheinlichen Nachdruck, nein, so etwas kam für mich nie in Frage. Ich habe euch ganz, ganz klar das Wort Gottes gesagt und ich habe nicht was zurückgehalten oder euch irgendwie was Zusätzliches erzählt oder euch schön geredet. Ja, es wird euch gut gehen und. Und ich werde auch keine Schnörkel und keine Zusätze und ich werde auch wirklich das nicht beschönigen, indem ich dann sage, ja, also wenn ihr dann Christen geworden seid, dann geht's euch gut, dann habt ihr gar keine Probleme und ihr werdet, und vielfach wird auch das teilweise ja auch verbreitet, ja, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du gesund. Nein, sagt Paulus, das habe ich euch nicht erzählt, sondern ich habe euch ganz klar die Wahrheit erzählt. Denn es gab damals in Korinth Männer, die auch in diese Gemeinde nach Korinth dort aufgetaucht sind, auch Jesu verkündigt haben, das will man ihnen gar nicht unterstellen, aber sie haben dann ein bisschen den, vielleicht, wie man so schön sagt und salopp sagt, den großen Max gespielt. Sie haben sich das Vertrauen erschlichen, haben das Wort ein bisschen schön geredet, ja, dass es denen auch gefallen hat. Das muss also nicht so hart sein, sondern das kann man ja auch ein bisschen weicher sagen und so weiter. Und deshalb ist es ganz schlimm in dieser Gemeinde gewesen und hat die Leute total durcheinander gebracht. Und das ist das, was der Paulus hier ankreidet. Und deshalb sagt er, es ging mir nicht um irgendwelche interessanten Wahrheiten oder wichtige Wahrheiten oder irgendwas anderes, sondern es ging mir um die entscheidende Wahrheit, nämlich die Wahrheit Gottes, ganz, ganz klar. Schön und gut. Klappt es auch immer bei der Verkündigung? Vers 3 und 4 spricht eine andere Sprache. Die rettende Botschaft, die wir bekannt machen, bleibt nur für die dunkel und verhüllt, die verloren gehen. Sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Und deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. Menschen hören die gute Nachricht. Das war damals so, das ist heute so. Einige nehmen es an, andere lehnen es ab. Wie ich ja vorher am Anfang schon sagte, dass uns es manchmal schon auch zu schaffen macht und dass es uns traurig macht. Eigentlich strahlt diese Botschaft, sagt Paulus hier. Sie strahlt, wenn man sich überlegt, die Liebe Gottes, die ja so unwahrscheinlich groß ist, dass wir sie sowieso nicht ganz begreifen können, wenn man das denen weitererzählt, es müsste doch eigentlich doch jedem einleuchten, dass das das Tollste ist, was es überhaupt gibt. Warum sehen sie das eigentlich nicht? Ja, Paulus sagt hier, da ist einer am Werk, der Herrscher dieser Welt, Gott der Weltzeit, der Fürst dieser Welt, hat Jesus ihn genannt. Erinnern wir uns an die Versuchungsgeschichte, als der Satan zu Jesus sagt, im Lukas 4, Vers 6, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das stimmt also, Satan hat unendlich viel Macht in dieser Welt. Und hat er sie bekommen seit dem Sündenfall. Und diese Macht, die ist also nicht nur äußerlich, sondern die ist vor allen Dingen innerlich. Kleine Sünden, die wir begehen oder so, das interessiert den Feind überhaupt nicht, den Satan, sondern er weiß, dass Jesus auch uns das vergibt, aber er verblendet die im Herzen und das ist viel, viel tiefgreifender. Paulus nennt die Menschen, die Gottes Wort ablehnen, Ungläubige. Nun, ungläubig kann man ja eigentlich nur sein, wenn man etwas gehört hat und das aufgenommen hat und verstanden hat. Denn dann kann ich sagen, nee, das will ich und das will ich nicht. Es hat also nichts damit zu tun, dass es Menschen ja gibt, die unwissend sind. Das ist wieder was ganz anderes. Das kann man ja nicht vergleichen. Und das sagt Paulus hier ja auch ganz klar. Und dann fehlt eben beim Hören und Verstehen die Entscheidung. Und Satan versucht einfach, diese Menschen blind und sehunfähig zu machen. Ein Ausleger, der Debord, habe ich einen sehr schwerwiegenden Satz gelesen und den will ich euch nicht vorenthalten. Er sagt, wenn sie vorher nicht glauben wollten, so können sie jetzt nicht mehr glauben. Blind stehen sie vor dem Lichtglanz des Evangeliums und nehmen nichts mehr von der Herrlichkeit Christi wahr. Es ist etwas, was uns alle erschüttert, ganz klar. Und damit müssen wir eigentlich leben, auch dass Menschen, denen wir begegnen, es auch ablehnen. Und dann in Vers 5, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Paulus stellt einfach mal klar, also dieser ganze Zwist und alles drum und dran, ihr kritisiert mich und alles ist ja alles ja nicht so toll, aber es geht um mich ja eigentlich gar nicht, sondern es geht um was ganz, ganz anderes. Und Paulus sagt es nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal. Ich habe ganz am Anfang, wie ich mit dem Gerd drüber gesprochen habe, über den Text, da habe ich gesagt, oh du liebe Zeit, da wiederholt sich ja der Paulus da das nochmal und das nochmal und das nochmal. Dann hat der Gerd so nett gesagt, naja, er muss es den Korinther des Öfteren sagen, weil es nicht kapiert. Und so geht es uns ja dann natürlich manchmal auch. Und deshalb sagt der Paulus das nämlich wieder nochmal. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um Jesus Christus. Er ist der Herr. Und er muss also praktisch immer wieder betonen. Und da müssen wir vielleicht uns auch nochmal überlegen, das Wort Herr für die Korinther war nochmal ein bisschen was anderes als für uns. Herr, er ist Herr über 1.100 Schafe oder sonst irgendwas, das läuft so ein bisschen dahin. Aber für die Korinther war dieser Ausdruck Herr ja etwas ganz, ganz Besonderes, was ganz Hohes. Der Kyrios, das habt ihr alle schon mal gehört. So wurde nämlich auch der Kaiser genannt und auch viele Götter wurden so genannt. Denn es ist so, das ist der höchste Name. Weiter oben gibt's nichts mehr. Da ist Schluss. Also Kyrios ist ganz oben und das bedeutet, also dieses Wort Herr, was jetzt hier steht, das bedeutet eben, wo Paulus ganz klar sagt, da gibt's nichts mehr oben drüber, sondern er ist der Herrscher der ganzen Welt. Und Paulus will nichts Großes sein, sondern er will Diener bzw. Sklave sein. Sklave, nicht nur der Sklave von Christus, sondern auch von den Korinthern. Ja, wie das jetzt? Ja, wenn wir uns das überlegen, er hat den Korinthern die gute Nachricht gebracht. Er hat sich Sorgen gemacht immer für sie. Er war immer für sie da. Es war ihm ganz, ganz arg schlimm, dass da jetzt irgendwelche Unruhe in die Gemeinde reingekommen ist. Und es hat ihm unheimlich bewegt. Und er ist sogar dem Titus entgegengereist, um also diesen Brief zu empfangen. Er ist aber umgekehrt, ist er Sklave um Jesu willen. Also er ist nicht Sklave von den Korinthern, sondern um Jesu willen. Das ist ganz arg wichtig. Er ist also nicht abhängig von ihnen, sondern er hat den Auftrag von Jesus erfüllt. Für Jesus, seinen Herrn. Und jetzt noch einmal das Besondere an der Botschaft der guten Nachricht. Diese Aussage, das war jetzt nochmal die 6, Vers 6 dann nochmal, jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diese Aussage erinnert uns natürlich gleich an die Schöpfung, er zitiert es ja auch, wie Gott sprach, es werde Licht. Und damals galt es der Welt, dass sie in der Welt Licht wurde, und heute gilt dieses Licht uns bei den Herzen. Und es ist so, dass es ja bei jedem Menschen anders ist. Man kann überhaupt nicht sagen, na ja, du musst jetzt so und du musst so und du musst so. Nein, das Licht Jesu scheint bei jedem Menschen anders. Wir dürfen dieses Licht bei uns aufnehmen und dann an andere weitergeben. Und wenn man dann so das vom Paulus jetzt sieht, die verschiedenen Kapitel, wir sind jetzt bei Kapitel 4, da ist es schon das dritte Bild, was Paulus gebraucht und was er uns zeichnet. Ganz am Anfang kommt, ihr seid ein Wohlgeruch. Also, ein Wohlgeruch für die anderen, das ist etwas Feines, etwas Schönes, ein guter Geruch, das mögen wir alle. Das war der eine Punkt. Dann der zweite Punkt, ihr seid ein Brief Christi, das war das, was da an die letzten Sonntag über das gesprochen hat, ja, ein Brief Christi zu sein, auch um etwas weiterzugeben. Und heute heißt es, ihr seid das Licht, ihr habt das Licht in euch, gebt dieses Licht weiter. Und alle diese Aussagen, die sollen uns einfach ermutigen, dass wir nicht müde werden.
Ich lese die Verse 7 bis 18. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde in unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und gleich ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also aus diesem Text könnte man 3 Abende machen. Also das kann man unmöglich ausschöpfen und ist ein Haufen drin, ja, hast recht, Eugen. Aber es ist einfach so, wenn ich jetzt von der Luther-Übersetzung herkomme, da kriegt es nochmal ein anderes Licht. Und da möchte ich den Vers 6b nochmal zitieren. Da heißt es, der einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben hat, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Diese Erleuchtung, dieses Leuchten im Herzen, das ist dieser Schatz, den der Paulus hier beschreibt, den er in sich trägt. Er spricht ja hier jetzt in den kommenden ersten paar Versen von sich und von seinen Begleitern. Die Kraft Gottes in Paulus, die Erkenntnis, das Ergriffensein vom Wort Gottes, das Überwundensein von der Liebe Jesu. Im Licht der Liebe Jesu zu allen Menschen, das Wort Gottes erkennen, erleuchtet sein durch dasselbe und dadurch die Menschen anstecken. Das ist das, was in Paulus steckt und was er weitergeben will. Diese Ausstrahlung, die Jesus selbst in Paulus ist, das soll die Menschen anrühren. Die Herzen aufmachen. Paulus redet hier von irdenen Gefäßen. Das ist ein Bild von ihm. Irdene Gefäße, also Tongefäße. Das sind einfache Gefäße. Keine prachtvollen, kunstvollen, mit Gold überzogenen Porzellanschüsseln oder Gefäße. Nein, einfache Tongefäße, die im Alltag ihren Dienst tun. So vergleicht der Paulus sich selbst mit diesen Gefäßen. Das Wort Gottes, diese unbegreifliche Liebe Gottes, diese Liebe Jesu zu uns Menschen, die ja Jesus veranlasst, durch die Hingabe seines Lebens uns zu versöhnen mit dem heiligen Gott, mit dem Vater. Das soll aus diesem einfachen Gefäß Paulus herausscheinen. Paulus, stellen wir uns ihn vor, er ist ein einfacher Mann, mit Krankheit und Schwäche behaftet, kein begnadeter Redner, der durch seine geschliffenen Reden die Leute in seinen Bann zieht, sondern ein äußerlich unscheinbarer Mann, der mit seinen Worten, vielleicht auch manchmal stockend, aber mit Vollmacht des Heiligen Geistes, das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Das ist der Paulus. Und es ist ihm wichtig, nicht der Redner Paulus, sondern die Predigt, die durch den Geist Gottes in Paulus inspiriert, soll die Menschen im Herzen treffen und erleuchten. Die Menschen sollen die Kraft Gottes erleben und ihr Leben im hellen Licht des Evangeliums zu Jesus hinwenden. Die Tür aufmachen. Und nur das ist dem Paulus wichtig. Er selbst sieht sich ganz unwichtig. Einfach nur ein einfaches irdisches Tongefäß. Menschen sollen Jesus kennenlernen. Das ist dem Paulus sein allererstes Bestreben. Das, was Paulus hier, also wenn wir jetzt die Verse 8 und folgende nachher noch anguckt, zunächst weiter von sich selber und von seinen Begleitern sagt, das betrifft darüber hinaus uns alle, die wir in der Nachfolge Jesu stehen. Und wenn wir das nachher, diese paar Verse zunächst nachher nochmal anhören, dann können wir auch erkennen, das betrifft auch unsere verfolgten Geschwister weltweit. aber auch teilweise wir in unserer westlichen Welt. Ich lese Vers 8 und 9. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Das ist das Erleben des Paulus. Wie erleben wir das heute? Eigentlich ist es ja das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Wir wollen gern gute Tage und gesegnete Tage erleben. Ich denke, das kann keiner ablehnen, wenn es einem gut geht. Wir wollen als fröhliche Menschen leuchtende Christen sein, leuchtend durchs Leben gehen. Wir wollen das an uns spüren und erleben und auch andere weitergeben. Andere unser Wohlergehen, möchte ich mal sagen, mit Jesus, die daran teilnehmen lassen. Ja, ich denke, auch solche Zeiten dürfen wir mit Jesus erleben. Und wir wollen Jesus für solche erlebte Zeiten Danke sagen. Wir vergessen das so schnell. Aber wir dürfen uns daran erinnern. Wir dürfen Danke sagen. Aber ich denke, es gibt mehr andere Zeiten in unserem Leben. Und weltweit lesen und hören wir von der Unterdrückung, von der Verfolgung von Christen. Und das macht Bange. Wann wird das vielleicht bei uns mal so sein? Wir stellen Versagen bei uns fest und sind traurig. Wir sind traurig und niedergeschlagen, enttäuscht über uns selbst. Manchmal fühlen wir uns stark und plötzlich müssen wir uns auf dem Boden wiederfinden und fühlen uns elend und schwach. Wir durchleben Verlust und Trauer. Wir erleben Krankheit, die uns kraftlos und hilflos macht. Wir erleben in unserem Leben Dinge, die uns oft auch ratlos machen. Wir erleben Niederlagen und wollen doch so gern Erfolg sehen. Und bei allem, was wir als Christen in unserem Glauben an Jesus durchleben, ist das Erlebte ja doch nie, gar nie der Schlusspunkt, das Endgültige, sondern da wird dieses Aber ganz groß. Aber wir vergehen nicht in der Angst, weil Jesus da ist. Aber wir verzagen nicht, weil Jesus da ist. Aber wir werden nicht verlassen, weil Jesus da ist. Aber wir kommen nicht um, weil Jesus da ist. Bei allem, was wir Christen in unserem Leben an Schwerem durchleben, steht Jesus uns an der Seite. Sein Aber trägt uns durch jede Situation. Und wir wissen und wir dürfen uns das immer wieder auch bewusst machen. Er lässt uns in keiner Sekunde mit unserem Erleben allein. Und wenn es noch so schwer ist. Und alles hat dabei nur einen Sinn und ein Ziel. Nämlich, ich lese Vers 10 und 11, wir tragen allzeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Ist nicht ganz einfach. Und ich denke, wir buchstabieren unser Leben lang daran. Alles hat nur einen Sinn und ein Ziel. Jesus soll und will in uns, durch uns Gestalt gewinnen, immer mehr. Er will durch uns leuchten. Jesus will durch unser Leben hier auf dieser Erde für die Menschen um uns sichtbar werden. Der helle Schein in uns, Jesus in uns, durch uns, das kann nicht verborgen bleiben. Da wird ein Anspruch wichtig, der uns irgendwo als Ausspruch allen bekannt ist. Unser Leben im Alltag redet lauter als das, was wir reden. Unser Leben im Alltag redet lauter als das, was wir reden. Jesus will uns immer mehr Gestalt gewinnen. Und das bringt manchmal auch schmerzliche Veränderungen in unserem Leben mit sich. Er will das Leben durch uns in unserem Nächsten wecken. Durch sein Leuchten in uns, durch uns. Das Befreiende dabei ist, dass wir das ja gar nicht leisten müssen und können. Wir können nicht von uns aus leuchten. Das muss Jesus durch uns tun. Jesus arbeitet an uns. Er verändert uns. Und es ist nicht unsere Leistung, was daraus erwächst. Und es ist auch gut so. Wir können das ja auch gar nicht leisten. Alles ist in seiner Hand. Das, was wir meinen, tun zu müssen, wäre und ist nur Krampf. Jesus in uns. Dieses Leuchten, das Wort Jesu, das Wort Gottes, Jesus selbst in uns, durch uns. So können wir einander zum Leben helfen. Und er will Raum in uns gewinnen. Immer mehr. Solange wir leben. Es hört nie auf. Solange wir auf dieser Erde leben. Paulus drückt es hier recht extrem aus im Vers 12. Da steht nämlich: So ist nun der Tod mächtig in uns. Also er redet immer noch von sich und von seinen Begleitern. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Also, ich verstehe das so. Paulus gibt alles dran, stellt sich ganz hinten an. Also, er will eigentlich sterben für das, was er weitergibt, für dieses Leuchten. Das eigene Ich soll aufhören. Nur Jesus soll leuchten hier bei Paulus. Und auch, vielleicht ganz konkret, wenn es sein Leben kosten sollte. Hauptsache ist, die Korinther halten an Jesus als ihren Herrn fest. Hauptsache, Jesus füllt die Herzen der Korinther aus. Hauptsache, Jesus wird immer mehr zum Lebensinhalt bei den Korinthern. Hauptsache, Jesus füllt unsere Herzen und wird in uns mächtig. Das können wir übertragen, weil Paulus meint uns ja auch, insbesondere heute. Hauptsache, Jesus lebt in uns. Und wenn er in uns lebt, wenn der Glaube in uns feste Wurzeln hat, dann heißt es auch bei uns, darum, ich glaube, darum rede ich. Ich glaube, darum rede ich. Diese tief verwurzelte Überzeugung des Paulus, das zu glauben, ja zu wissen, was er noch nicht sieht, lässt Paulus über all das Schwere hinwegsehen, was er erlebt hat und was noch auf ihn zukommt. Er weiß ganz gewiss, auch wenn er sein Leben lassen müsste, der Vater im Himmel, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, der wird auch mich auferwecken. Und er weiß auch ganz gewiss, dass er, Paulus, nicht allein sein wird, sondern die vielen, die an Jesus geglaubt haben und festgehalten haben, werden auch dabei sein, werden Jesus sehen, den Vater sehen in seiner Herrlichkeit. Und es werden viele sein, sehr viele werden es sein. Und das ist zur Ehre Gottes. Auch wir werden unter diesen vielen sein. Und wir werden Gott loben und preisen über dieser seiner unbegreiflichen Gnade und diese Liebe, die uns entgegenkommt. Aber doch noch leben wir hier. In einer Welt, wo Not und Elend und Gewalt und Krieg herrscht, Krankheit und auch Tod scheinbar die Oberhand haben, das umgibt uns alles. Da ist noch nicht sehr viel von der Herrlichkeit zu sehen. Aber dieses Licht Jesu in uns, der feste Glaube an Jesus, das festgehalten werden. Also, wir können uns ja nicht selber festhalten. Wir werden ja festgehalten. Dieses festgehalten werden durch Jesus und die Hoffnung, das Ziel, bei Jesus zu sein, das lässt uns nicht müde werden. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ich lese es nochmal. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, also wenn wir alt werden, gebrechlich, die Kraft nachlässt, wir nehmen es so kennet, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ich denke, unsere Älteren, die unter uns sind, die können diesen Vers vielleicht jeden Tag aufs Neue mehr bestätigen, wenn es nämlich so geht, wie man möchte. Und ich hoffe und bete, wir dürfen das alle so erleben, dass dieser innere Mensch, dass unser Glaube an Jesus, unser innerer Mensch nicht müde wird, sondern von Tag zu Tag frisch gemacht wird, frisch bleibt. Das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben, dass Jesus uns immer wichtiger ist. Und das ist die Frische in unserem Leben. Ich lese die letzten beiden Verse. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Was uns auch im Leben begegnet an Schwerem, was wir oft auch nicht verstehen, Paulus nennt es Trübsal. Es ist begrenzt. Es darf nicht alles beherrschend sein. Das Schwere in unserem Leben, es kommt uns eben nicht leicht vor, wie es der Paulus hier jetzt uns sagt. Es ist uns nicht leicht, wenn wir leiden, wenn wir Krankheit haben, wenn wir angefochten werden. Das ist Kampf, das ist nicht leicht. Es will getragen werden, durchlebt werden. Und es geht sicherlich manchmal über unsere Kräfte. Und doch erleben wir, Jesus hilft, hilft zu tragen, ist unser Licht in der Dunkelheit. All das Schwere und das Schmerzliche in unserem Leben, wir wollen es doch lieber nicht erleben. Viel lieber haben wir ja Gutes und Schönes und wir dürfen Jesus dafür dankbar sein, wenn wir solche Zeiten erleben. Und doch mutet er uns zu, verordnet uns der Herr auch diese schweren Zeiten. Und offensichtlich sind gerade solche Zeiten dazu nötig, dass unser Glaube wächst und stark wird, kräftiger wird und wir viel näher an Jesus sind und bleiben. Offensichtlich machen diese schweren Zeiten abhängiger von Jesus. Paulus will uns den Blick weiten, dass wir nicht im Tunnel sind, sondern er will uns den Blick weiten. Wir sollen vorbereitet werden auf das, was kommt. Und immer wieder muss wohl unsere Blickrichtung da korrigiert werden, nachjustiert werden. Das, was uns in unserem täglichen Leben oft so wichtig erscheint, muss wohl manchmal eine andere Priorität bekommen, weil es letztendlich vergänglich ist. Das, was uns Freude macht, das Hobby oder was es auch sein mag, wir dürfen es genießen und uns daran freuen, solange es seine Zeit hat. Die Arbeit, so wichtig sie auch ist für unser Leben, für uns selbst auch, für unsere Zufriedenheit, dass wir zufrieden und befriedigt sind, wenn wir was geleistet haben. Es ist ein Geschenk, eine Gabe. Und es ist vergänglich. Es hat alles auf dieser Erde irgendwann ein Ende. Manchmal von jetzt auf gleich, manchmal allmählich. Es hat alles ein Ende. Und deshalb muss uns Jesus immer wieder daran erinnern, auf die verschiedenen Arten und Weisen erinnern, was in unserem Leben Ewigkeitswert hat. Nämlich Jesus, dieses Licht, das durchträgt in die Ewigkeit. Das ist der Ewigkeitswert, das Wort Gottes, das, was er in uns bewirkt, er das Licht, das hat Ewigkeitswert. Herr Jesus Christus, lass uns lernen zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, damit wir nicht an dir vorbeileben. Danke, Herr Jesus, dass du uns zur Seite stehst und dass du in uns arbeitest. Hab Dank dafür. Amen.